Wir sind Clara
und Matthias,
beides ErlebnispädagogInnen bei Aventerra, und wir machen den Podcast Mehr als Lagerfeuer.
Wir behandeln innerhalb des Podcasts Themen wie Haltung, Wirkung, Theorie, aber auch Praxis und vor allem auch verschiedenste Methoden und Reflexion. Alles, was Erlebnispädagogik wirksam macht.
Seid gespannt auf die heutige Folge.
Jetzt, wo gerade noch so ein bisschen die ruhigeren Monate sind, beschäftigen wir uns ja sehr intensiv damit, wie sieht denn das kommende Jahr, wie sieht denn die kommende Saison aus, und vor allem natürlich auch immer so dieses Thema, wer begleitet uns eigentlich über die Saison hinweg, so wer führt gewisse Projekte, gewisse Formate dann auch für uns durch.
Wir haben ja immer mal wieder ein paar Bewerbungen von neuen Erlebnispädagogen und Erlebnispädagoginnen, die gerade ihre Weiterbildung abgeschlossen haben und können die jetzt einfach überall bei uns bei Aventerra mit dabei sein?
Ja, ganz so einfach ist tatsächlich nicht, weil die ganzen erlebnispädagogischen Weiterbildungen, auch wenn sie über den Bundesverband zertifiziert und damit auch irgendwo so gewissen Standards entsprechen, haben natürlich gewisse Unterscheidungen. So je nach Anbieter oder je nach Ausbildungsunternehmen werden ja verschiedene Schwerpunkte gelegt. Und dementsprechend kann es sein, wenn jemand die Ausbildung beim Anbieter A gemacht hat und jemand anderes hat die Ausbildung beim Anbieter B gemacht, dass gewisse Dinge gleich sind, aber es sich dann auch in anderen, vor allem halt auch in diesen Natursportarten, irgendwie unterscheidet. Weil die einen haben halt Paddeln im Tandemkanadier gemacht, während die anderen in ihrer Weiterbildung sogar schon das Paddeln im Solo-Kanadier haben. Und das ist halt am Ende natürlich nochmal ein gewaltiger Unterschied. Und von daher ist eben nicht so einfach, jetzt sein Zertifikat vorzulegen und dann am Ende mit einzusteigen und für uns aktiv zu sein.
Das heißt, welche Qualifikationen sind notwendig, um ein guter Erlebnispädagoge oder gute Erlebnispädagogin zu sein?
Also grundsätzlich ist natürlich mal so, dass, und das machen wir ja auch, dass wir erstmal schauen, was möchte eigentlich diese Person denn gerne bei uns machen? Also welche Formate, in welchen Fachbereichen möchte denn diese Person dann tatsächlich gerne mitwirken? Weil da gibt es natürlich Unterschiede. Begleite ich eine Gruppe über die Alpen, dann brauche ich einfach eine gewisse Qualifikation so in diesem Bereich Bergwandern. Möchte ich ganz gerne eine Klassenfahrt machen am Allier oder auf der Ardèche, dann ist einfach klar, hier brauche ich gewisse Kanu-Skills, damit ich am Ende auch die Gruppe so eine Woche am Fluss begleiten kann. Also gerade wenn jemand sich bei uns vorstellt, geht es erstmal darum, eben auszuloten oder auch zu schauen, wo möchtest du dich denn eigentlich bei uns engagieren? Und dann können wir auch das Gelernte, also sozusagen diese Basisqualifikation, die man durch so eine erlebnispädagogische Weiterbildung ja erlangt hat, dann können wir die eben daraufhin überprüfen, was kann jemand so, welche Inhalte sind bereits vermittelt worden, so welche Fähigkeiten bestehen und was braucht es aber noch? Also wo müssen wir oder wo muss sich die Person im Endeffekt in weiteres Lernen begeben, also ein Stück weit Expertenwissen aufbauen?
Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, ich würde gerne eine Kanufreizeit machen. Was bräuchte ich da?
Also wenn du eine Kanufreizeit gerne begleiten möchtest, dann würden wir eben schauen, was kannst du schon? Wenn du jetzt in deiner Weiterbildung zur Erlebnispädagogin eben das Paddeln im Tandemkanadier gelernt hast, dann brauchst du als nächsten Schritt eben das Paddeln im Solo-Kanadier, weil bei uns einfach der Standard ist, dass wir im Solo-Kanu die Gruppen entsprechend begleiten, damit wir einfach wendiger sind, dass wir agiler sind, dass wir einfach ein bisschen situativer reagieren können und dass wir natürlich auch bei uns im Kanadier Platz haben, um unter Umständen halt auch nochmal eine schwimmende Person wieder aufzunehmen. Und der nächste Schritt wäre dann im Endeffekt, gemeinsam zu schauen, was brauchst du denn für diese Qualifizierung noch? Also ist erstmal interessant, deine Paddle-Skills aufzubauen, weil bisher Solo-Fahren für dich noch gar nie irgendwie erprobt worden ist. wenn du das schon kannst und es fehlt dir im Endeffekt halt nur so eine offiziellere Zertifizierung oder auch eine Bescheinigung, dann kann man eben schauen, welcher Fachverband ist für dich gerade am besten geeignet. Also ist es der Bundesverband KANU, wo du dann durch die eine oder andere Ausbildungsstufe durchgehen kannst, oder ist es nachher die ACA, also die American Canoe Association, die eben auch verschiedene Ausbildungsstufen anbietet. Und das Ganze geht dann meistens bis zu so einem Level, wo wir dann eben entsprechend sagen können, die Skills, die du dort erlernst, die sind nachher wichtig, um Gruppen entsprechend gut begleiten zu können. Und wenn du diese Stufe der Ausbildung erreicht hast, dann gibt es einen Nachweis auch über dein eigenes Skills-Level. Also sei es Wildwasser 1, Wildwasser 2 oder vielleicht auch nur Zahnwasser, weil du dich halt bisher nur auf dem See bewegt hast.
Wie sind wir darauf gekommen, die Qualifikationen zu hinterfragen, oder warum ist das Thema jetzt ganz, so ganz aktuell bei uns?
Naja, weil es ja immer darum geht, dass wir uns ja auch weiterentwickeln wollen. Wir möchten uns ja auch als Team, wir möchten uns ja auch als Anbieter immer mehr auch professionalisieren. Und das eine ist natürlich für uns als Organisation zu sagen, ja, wir können das alles, ja, wir wollen das alles. Das andere ist aber am Ende ja auch wirklich sicherzustellen, dass nachher auch das, was wir für uns so als wichtig empfinden, am Ende auch bei jeder Trainerin und jedem Trainer nicht nur ankommt, sondern dass die ja auch tatsächlich diese Qualifizierungen dann auch haben. Ein anderer Punkt ist natürlich immer auch diese Thematik. Wir wollen natürlich auch, dass unsere Trainerinnen und Trainer auch eine Souveränität haben, weil wenn ich mich mit einer Methode lange beschäftige, wenn ich die immer wieder auch übe, wenn ich vielleicht sogar auch auf so ein Level hinarbeite, dann erlange ich ja ganz, ganz viel Wissen und vor allem erlange ich ja auch eine gewisse Routine, eine gewisse Souveränität. Und das ist ja entscheidend, wenn ich Gruppen begleiten möchte, dass, um es bei deinem Beispiel mit dem Kanufahren zu bleiben, wenn ich während der Tour viel Zeit dafür brauche, um immer wieder selber nachdenken zu müssen, wie gehen die Paddelschläge, wie verhält sich denn jetzt die Strömung, muss ich vielleicht irgendeine besondere Stelle anfahren, dann fehlt mir natürlich einiges an Kapazität, die ich eigentlich für die Gruppe aufwenden sollte, nämlich den Überblick zu behalten, wo sind die ganzen einzelnen Teilnehmerboote, den weiten Blick nach vorne. Wo befinden sich vielleicht auch welche Gefahrenzonen? Wie wirkt sich die Strömung aus? Wie ist gerade die Motivation, die Kraft der Gruppe? Wo braucht es Pause? Vielleicht sogar nebenher nochmal ganz kurz in den Flussführer oder auf die Flusskarte zu schauen, um auch nochmal abzustimmen, wo sind wir denn eigentlich gerade? Wo gibt es die nächste gute Pausenstelle? Und diese Energie, dieses Gruppenbegleiten, das sollte natürlich überwiegend vorhanden sein und deswegen braucht es eine gewisse Grundsouveränität in meinem eigenen Tun. Und das erlerne ich halt leichter, wenn ich mich mit so einer bestimmten Methode lange beschäftige und vor allem halt auch, wenn ich ein gewisses Skills-Level erreicht habe, das natürlich auch immer höher ist, wie das, was ich nachher mit den Gruppen auch tatsächlich umsetze.
Es gibt bestimmt auch Qualifizierungen, die einfach vorgeschrieben sind, oder?
Ja, das ist so ein bisschen schwer zu beantworten, weil es gibt jetzt nicht so den festen Standard in unserer Arbeit. Also es gibt nirgends klar definiert, ein Erlebnispädagoge oder eine Erlebnispädagogin muss eine Trainer C-Ausbildung im Klettersport haben, damit diese Person nachher mit Gruppen am Fels aktiv sein kann. Es gibt immer wieder natürlich Formulierungen, es gibt natürlich immer wieder auch Forderungen, die formuliert worden sind. Aber es gibt nicht eine Norm, die das im Moment einfach so ganz präzise vorschreibt, wie das in anderen Berufen durchaus ja üblich ist, dass das eine ganz, ganz klare Vorgabe hat, was eine Person können muss, die ein gewisses Gewerke oder eine Tätigkeit entsprechend ausübt. Folglich ist es immer noch, oder zumindest ist es bei uns immer halt, dieses Abwägen. Welche dieser auf dem Markt vorhandenen Qualitätsmerkmale, also Trainer C beim Klettern, ist denn am Ende für uns auch relevant?
Und wie finden wir raus, welche Qualifikationen für uns relevant sind? Woher weiß man das?
Wir orientieren uns natürlich so an den gängigen Qualitätsstandards, also Trainer C beim Klettern, und schauen uns dann aber die Inhalte an. Und gerade bei dem Bereich ist es natürlich so, diese Ausbildung dauert einfach ganz schön lange. Ich glaube, aktuell muss man dreimal eine Woche investieren, mindestens, um diese Lizenz zu erhalten. Und da sind ganz, ganz viele Inhalte auch drin, die jetzt für unseren erlebnispädagogischen Kontext gar nicht so eine hohe Relevanz haben oder vielleicht auch gar keine Relevanz haben. Das heißt, wenn ich jetzt voraussetzen würde, dass jemand, der bei uns das Klettern als Methode anleitet, diese Trainer C-Lizenz oder Ausbildung haben muss, dann wäre es wahrscheinlich am Ende so, dass ich wenig Personen hätte, die am Ende tatsächlich dieses komplette Paket auch echt erfüllt und die vor allem ja auch bereit sind, so viel Zeit und Energie und am Ende ja auch Geld zu investieren. Und jetzt in dem Fall machen wir es halt so, dass wir sagen, wir kreieren eine eigene Fortbildung zum Thema Klettern, also eine Vertiefung, ein Expertenlevel zum Thema Klettern, wo wir uns genau diese Inhalte vom entsprechenden Fachsportverband, also dem Alpenverein, rausnehmen und eben dann wiederum unseren Trainerinnen und Trainern vermitteln. Das Wichtige da dabei ist, dass nicht irgendjemand bei uns diese Inhalte vermittelt, sondern dass das schon Menschen sind, die eben diese fachliche Qualifizierung haben. Also die Expertenfortbildung zum Thema Klettern macht eine Person, die auch die Trainer C-Lizenz hat, also die im Endeffekt geprüft ist in den Inhalten, die nachher vermittelt werden.
Okay, jetzt haben wir uns ganz viel mit den fachsportlichen Ausbildungen und Weiterbildungen beschäftigt. Aber Erlebnispädagogik ist ja mehr als nur der Fachsport. Deswegen ja Erlebnispädagogik.
Also da verfahren wir tatsächlich ähnlich, würde ich sagen. Je nachdem, wo die Person nachher bei uns wiederum tätig sein möchte, schauen wir natürlich, was braucht es noch dazu? Also neben dieser fachsportlichen Qualifikation. Wenn ich mit einer Gruppe über die Berge laufen möchte, wenn ich da so ein Trekkingangebot mache, da brauche ich auch eine gewisse Kompetenz im Führen von Gruppen. Ich brauche eine gewisse Kompetenz natürlich auch in diesen erlebnispädagogischen Methoden wie Orientierung, vielleicht auch in diesem ganzen Punkt Wetterkunde und so weiter. Ich brauche natürlich auch eine gewisse Sensibilität auch für natürlich diese Prozesse, die da entstehen. Und vor allem halt brauche ich auch eine gewisse Form der Erfahrung. Denn gerade bei so einer Alpenüberquerung, und da unterscheidet sich's ja zum Beispiel von so einer Eintagesaktion, es geht ja am nächsten Tag weiter. Habe ich jetzt eine Eintagesaktion mit einer Schulklasse und ich merke einfach, dass ich da vielleicht so in gewissen Prozessen noch nicht so ganz sicher bin, dann ist die Gruppe unter Umständen am nächsten Tag ja nicht mehr da. Das heißt, das Wirksamkeitsfenster ist relativ kurz. Jetzt bei so einer Alpenüberquerung ist es ja deutlich länger und damit sind die Dinge, die ja da entstehen, die Veränderungen, die wir da anregen, ja durchaus auch viel, viel größer und vielleicht sogar auch viel, viel tiefer. Also ich brauche hier einfach auch eine ganz gute pädagogische Erfahrung, pädagogische Komponente und auch das ist zum Beispiel was, was wir immer wieder auch in diesen Gesprächen thematisieren und auch da eben schauen, was braucht es denn noch? Dasselbe gilt natürlich, wenn wir jetzt mit Schulklassen arbeiten, wenn wir auch da in größere Veränderungsprozesse mit einsteigen, dann brauchen wir eine gewisse Erfahrung, wie System Schule funktioniert. Also wenn wir dieses Thema Klassenklima, dieses Thema Miteinander im Klassenverbund zu agieren, vielleicht sogar lernen, neu zu gestalten oder neue Impulse für Lernen reinzugeben, dann sollten wir auch eine Idee davon haben, wie Schule eigentlich aktuell funktioniert. Also sprich, jetzt reicht vielleicht so unsere eigene Erfahrung nicht mehr aus. Also müssen wir uns auch in dem Bereich weiter qualifizieren. Und deswegen auch da, wenn wir Menschen haben, die uns in diesem Fachbereich eben unterstützen, dann brauchen die eine gewisse Erfahrung oder vielleicht oder ergänzend dazu auch ja schon eine Qualifikation im Bereich Schule, Lehramtsstudium oder Ähnlichem. Oder auch eine Weiterbildung von uns, wenn es dann eben darum geht, so dieses ganze Thema positive Autorität oder Reizreaktionsmodelle oder was auch immer halt genau da dann benötigt wird.
Und das ist ja auch mit ein Grund, warum wir die jährlichen TrainerInnen-Wochenenden anbieten oder warum wir die teils auch verpflichtend ansehen.
Ist ein weiterer, finde ich, sehr, sehr wichtiger Aspekt so grundsätzlich in unserer Arbeit. Ich bin fest der Überzeugung, das Thema Lernen hört nicht auf. Und Lernen bedeutet nicht immer nur, ich mache eine Fortbildung nach der anderen, sondern Lernen heißt für mich oder für uns in dem Moment auch ganz, ganz viel Austausch, ganz viel Reflexion, ganz viel mit anderen darüber sprechen und eben auch von deren Erfahrung zu profitieren. Und so wie du es ja gesagt hast, für uns ist das ein essentieller Teil im Endeffekt von aktiv sein oder auch von Qualifizierung. So ein, zweimal im Jahr auch wirklich die Zeit zu investieren, mit anderen in Austausch zu kommen, über Erfahrungen zu berichten, neue Impulse zu bekommen. Auch schwierige Situationen einfach mal vorzustellen und eben zu schauen, was gibt es für andere Lösungsstrategien, so wie hätten andere in den Situationen reagiert und natürlich auch immer wieder so diesen Mini-Input. Was tut sich denn eigentlich gerade? So welche Themen beschäftigen uns in der erlebnispädagogischen Arbeit? Also auch das ist für uns und für mich auch ein ganz großer Punkt, was Qualität und Qualifizierung von Erlebnispädagoginnen und Erlebnispädagogen angeht. Dranbleiben, immer wieder sich mit den Dingen beschäftigen, mit schwierigen Situationen auseinandersetzen und das eigene Handeln nicht nur zu hinterfragen, sondern auch das kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Das war zumindest für mich auch ein Grund, diesen Podcast ins Leben zu rufen, weil ich gemerkt habe, dass wir beide, aber auch, dass ich durchs Hören ganz viel neuen Input bekommen kann. Und das wollte ich halt sehr gerne auch weitergeben können. Und ja, aus dem Grund habe ich überlegt, den Podcast zu starten. Natürlich mit in Kombination mit der Prüfungsleistung, was dann natürlich sehr gut ineinander gegriffen hat, aber trotzdem mit dem Hintergrund, das Wissen, was wir hier haben, einfach zu verbreiten, in Austausch zu bleiben und einfach mit dem Kopf auch irgendwie aktiv in den Themen zu bleiben.
Und immer wieder einfach ausprobieren. Ich glaube schon auch, dass das was ist, was zumindest aus meiner eigenen Biografie schon auch einen ganz, ganz großen Teil meiner Entwicklung ausgemacht hat. Immer wieder ausprobieren. Immer wieder selber sich auch ins Kanu reinsetzen. Immer wieder auch scheitern. Also auch das finde ich an der Stelle was ganz Wesentliches. Und da erinnere ich mich total gut auch an eine Situation auf dem See, wo es darum ging, einer lernenden Gruppe was vorzufahren im Kanu. Und ich wollte das vorfahren. Ich habe auch versucht, das vorzufahren. Und es ist mir in dem Moment einfach nicht gelungen und ich bin gekentert. So, und das hat mir auch selber wieder gezeigt, so, du hast dich schon lange nicht mehr so mit dem ganzen Thema beschäftigt. Du hast zwar weiterhin oder du hast in der Vergangenheit zwar viele Gruppen begleitet, aber du bist auch nicht mehr selber über deine Komfortzone rausgegangen, weil dieses Paddelmanöver, was ich da zeigen wollte, das kommt im normalen Guiding-Alltag einfach so nicht vor. Ist aber für die Ausbildung wichtig, das zu kennen, so weil es einem Möglichkeiten eröffnet zu reagieren. Und auch das finde ich, was so, wenn wir von Qualifizierung sprechen, einen unheimlich wichtigen Punkt. Also sich selber auch immer wieder in diese lernende Situation zu begeben, immer wieder auch raus aus dieser Komfortzone zu treten und durchaus auch eben scheitern. Und so war es in der Situation und dann war klar, ich muss jetzt erstmal raus und mich umziehen. So, ich war einfach klatschnass, es war ein kühler Tag und neben dem, dass ich mehr paddeln üben muss, war es natürlich auch noch auf einer anderen Ebene eine gute Erkenntnis, sich entsprechend gut und richtig fürs Wasser anzuziehen. Auch wieder ein Stück, wo ich in meiner eigenen Qualifizierung weitergekommen bin.
Hast du das Gefühl, dass dich manchmal die Qualifizierungen so überhäufen und du eigentlich gar nicht so richtig weißt, okay, worauf spezialisiere ich mich jetzt? Wie kriege ich alle Weiterbildungen unter einen Hut? Vor allem, wenn dann noch so Trainer-C-Lizenzen dazukommen, die man einfach alle 2, 3, 4 Jahre wiederholen muss und ergänzen muss und da einfach auch Engagement zeigen muss.
Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit natürlich. Je mehr ich mich qualifiziere, desto mehr muss ich mich auch wieder fortbilden. So, das ist so ein bisschen dieses Fluch und Segen gleichzeitig. Ich mag das total gerne, ich lerne total gerne, ich beschäftige mich sehr gerne mit neuen Themen, mit neuen Methoden, mit ja, auch neuen Theorien und so weiter und schaue auch, dass ich mich da entsprechend fortbilde. Aber gerade wenn es natürlich jetzt in unserem Bereich in Richtung Ausbildung auch darum geht, Wissen zu vermitteln und gewisse Lizenzen zu haben, wie du es hier ansprichst, Trainer-C-Lizenzen oder Instruktorenlizenzen und so weiter. Klar, dann heißt es in aller Regel alle 3 bis 4 Jahre sich weiterzubilden, damit auch diese Lizenz erhalten bleibt. Und das, ja, verlangt viel von einem, definitiv, weil es ist nicht einfach nur dahin zu gehen, sondern du musst im Vorfeld ja auch immer wieder Zeit investieren, üben, dranbleiben, selber auf dem Wasser sein, selber klettern zu gehen und so weiter. Ja, bringt es ein Stück weit mit sich, kann man aber einfach auch ganz gut selber steuern, denn man muss ja nicht überall immer auch gleich so eine hohe Qualifikation absolvieren. Oder so eine Ausbildung im Endeffekt machen. Man kann ja auch einfach nur für sich eine Methode lernen und da einfach auch dranbleiben.
Und meine letzte abschließende Frage wäre, woher weiß ich, wie gut die Weiterbildungen sind? Also, woher weiß ich, dass die qualitativ hochwertig sind und wo finde ich qualitativ hochwertige Weiterbildungen?
Also die beste Möglichkeit, um nach hochwertigen Ausbildungen zu suchen, ist natürlich immer die Homepage vom Fachverband. Also wenn man auf die Seite vom Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. geht, dann findet man alle Anbieter, die eine zertifizierte Aus- oder Weiterbildung anbieten. Und damit habe ich zumindest mal ein objektives Kriterium, weil alle, die da drunter fallen, die haben sich einfach gewissen Standards verpflichtet, gewissen Umfängen, gewissen Inhalten. Und der nächste Schritt ist sicherlich dann eben so die Anbieter zu vergleichen, die für einen in Frage kommen, sei es geografisch, sei es aber auch so von der Art der Aus- oder Weiterbildung, soll es modulweise sein, soll es en bloc sein, soll es hauptsächlich an Wochenenden stattfinden oder ähnliches. Und im dritten Schritt würde ich immer drauf schauen, welche Inhalte werden denn vermittelt? Also wo legt dieser Anbieter einfach seine Spezialisierung drauf? Und wenn ich nun mal einfach Lust habe auf viel Bergsport, viel Klettern oder ähnliches, dann ist vielleicht ein Anbieter, der mehr im Süden von Deutschland liegt, idealer, weil der vielleicht mehr diese Möglichkeiten hat, genau diese Inhalte auch abzudecken, wie jetzt jemand oder ein Anbieter aus dem Norden, wo dann vielleicht eher das Thema Wasser oder Segeln im Vordergrund steht. Um es mal so ein bisschen plakativ festzumachen. Kann natürlich auch anders sein, aber tatsächlich reinzuschauen, was reizt mich eigentlich? So, wo möchte ich vielleicht gerade jetzt am Anfang so ein bisschen meinen Schwerpunkt drauflegen? Und wenn ich aber sage, ich suche jemanden, der jetzt sogar eher weniger im fachsportlichen Bereich drin ist, sondern der vielleicht mehr auch dieses oder diese Themen Haltung, Wirkung, Transfer, Reflexion, Interaktion und solche Sachen mit reinbringt, dann muss ich eben schauen, welcher Anbieter deckt da so das Allermeiste eben entsprechend ab. Und das wäre so aus meiner Empfehlung heraus im Endeffekt so diese Schritte, einfach erstmal die Rahmenbedingungen zu checken. Was bin ich denn bereit? Eben auch so von der Räumlichkeit, von der Anreisetätigkeit. Was habe ich denn für zeitliche Ressourcen? So eher Wochenende, eher berufsbegleitend, eher en bloc. Und dann natürlich auch, was interessiert mich inhaltlich? So, wo will ich gerne in der Weiter- oder Ausbildung meine Schwerpunkte setzen? Und dann bin ich mir sicher, dass unter diesen ganzen zertifizierten Ausbildungsbetrieben einige dabei sind, die dann entsprechend in die engere Auswahl kommen und wo man sich dann nochmal über ein persönliches Gespräch oder Ähnliches informieren kann. Ich hoffe, wir konnten euch heute mit dieser Folge inspirieren, vielleicht auch neue Impulse geben und würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Wenn ihr Anregungen oder Gedanken habt, dann schreibt uns in die Kommentare und wir freuen uns über jede Unterstützung mit einem Follow oder einer Bewertung.
Manche Fußballer werden Legenden, weil sie größer sind als das Spiel. Und manche, weil sie im entscheidenden Moment den größten Star aus dem Spiel nehmen. Guido Buchwald, der gehört zur zweiten Sorte. Im WM-Finale 1990, da macht er Diego Maradona unsichtbar. Nicht mit Glamour, sondern mit Auftrag, Plan und vor allem Disziplin. Diese Folge der 100 Fußballlegenden erzählt von 4 Jahren Warteschleife nach der WM-Ausbotung 1986, vom Herzschlagfinale 1992 mit dem VfB Stuttgart und von seiner zweiten Heimat in Japan. Guido Buchwald, der Mann, der Diego das Licht ausknipste. Überall, wo es Podcasts gibt, bei den 100 Fußballlegenden.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.